Reformation. Ich fange einfach an mit einem Bibelwort, das ist das zentrale Bibelwort zu meinem Thema, sola fide, allein aus Glauben. Allein aus Glauben. Und das Wort steht in Römer 3, Vers 22. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die da glauben. Nochmal. Diese Gerechtigkeit, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die da glauben. Reformation, was ist das? Wir haben schon eine Menge dazu gehört, ich will das nicht alles wiederholen. Wenn man in der Kirche rumfragt, was ist Reformation? Ich habe das gestern in der Zeitung gelesen, habe mir das gleich ausgeschnitten, angestrichen, mitgebracht. Das Motto der Bremischen Evangelischen Kirche lautet: frei denken, frei glauben, frei leben. Tja, nicht schlecht, nicht? Da kann jeder mit. Ich habe auch nichts dagegen, aber irgendwo hatte ich das Unbehagen und dachte, das ist doch nicht Reformation. Das ist auch nicht Luther. Und da käme mir höchstens in Sinn, wie Luther im Himmel steht, vor Gott steht und Gott dann ganz empört fragt, was machen Sie aus meiner Lehre? Was passiert denn da eigentlich? Und da ist mir eine Satire in die Hände gefallen. Satire. Stand in Idea abgedruckt. Also Vorsicht, es ist jetzt nichts 1:1 umzusetzen. Ja? Eine Satire. Ein Beitrag des evangelischen Theologen Sebastian Moll aus Mainz. Es rumort in der Wittenberger Schlosskirche. Mehrere Besucher sprachen von seltsamen Geräuschen, deren Quelle offenbar das Grab Martin Luthers ist. Das befindet sich seit 471 Jahren in der Schlosskirche. Es klang so, als würde sich jemand in diesem Grab herumdrehen, berichtete ein Augenzeuge. Und die Leiterin des EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, des EKD-Instituts für Grabseismographie, Isolde Beben, hatte auf Anfrage keinerlei Erklärung für dieses Phänomen. Sie sagte, die evangelische Kirche setzt sich ein für die Homo-Ehe, für den Dialog der Religionen, für die Verbreitung der Gender-Ideologie sowie eine Erhöhung des Mindestlohns. Also alle die Dinge, die auch schon Luther gefordert hat. Soweit. Er führt das nur weiter aus, ich belasse es mal einfach dabei. Ja, das glaube ich, ist es alles nicht. Das wäre so, als guckt man sich irgendwelche Familienfotos an und hätte Möglichkeiten, auf irgendwas einzugreifen und schiebt dann irgend so einen peinlichen Verwandten auf dem Familienfoto etwas in den Hintergrund, damit er nicht so deutlich zu sehen ist. Im Frühjahr dieses Jahres, fand ein Gemeindeferienfestival in Willingen statt, Spring hieß das, und dieses Gemeindefestival hatte ein ganz spannendes Motto. Sie hatten gesagt, so la la. Da habe ich nochmal hingeguckt, da stand sola punkt la. Sola punkt la. Und das heißt dann so la la. So la la ist das Motto der Reformation und das kann es nicht sein. Das ist mein Motto jedenfalls überhaupt nicht. Das Entscheidende ist doch der Glaube an Jesus Christus. Und den Menschen damals wurde Angst gemacht, wir haben das ja zum Teil schon eben gehört, von der Kirche Angst gemacht vor dem Fegefeuer. Da sollte man seine zeitlichen Sündenstrafen abbüßen können. Auch die Sünden der Eltern wurden damit aufgeführt. Dadurch erhöhte sich dann das, was der Tetzel alles eingenommen hatte. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Der Glaube an Jesus Christus sieht ganz anders aus. Ich versuche ein Beispiel dafür zu nehmen. In der Stadt Essen wurde, wie in vielen anderen Städten, 1938 die Synagoge in der Innenstadt angezündet. Im Krieg gab es dann viele Luftangriffe, Essen stand in Flammen, die Menschen flüchteten sich in die ausgebrannte Synagoge. Warum? Dort konnte das Feuer nicht wüten, weil alles Brennbare bereits verbrannt war. So wurden sie bewahrt. Genauso ist es mit Jesus. Weil er das Gericht Gottes auf sich genommen hat, sind wir bei ihm sicher. Dann kann das Feuer des Gerichts nicht mehr wüten. Dann sind wir frei. Für Luther war das die entscheidende Entdeckung, der Anfang der Reformation. Da wird auch gleich klar, warum dieses sola fide, allein aus Glauben, so wichtig ist. Denn die alles entscheidende Frage unseres Lebens ist doch nicht, bin ich gesund? Bin ich glücklich? Die alles entscheidende Frage ist, wie geht's denn nach dem Tod mit mir weiter? Wie stehe ich dann im Gericht Gottes da? Werde ich dann verurteilt oder freigesprochen? Oder noch einfacher ausgedrückt, komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle? Ja, es ist ja alles wunderbar, was man heute so hört. Kauft fair gehandelten Kaffee, zum Beispiel. Benehmt euch anständig. Seid nett zu euren Nachbarn und so weiter und so weiter. Aber was nützt all dieses für die Ewigkeit? Und sola fide, allein aus Glauben, hängt ganz eng zusammen mit der Frage nach dem, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Und da wurde dann es zu einem Aha-Erlebnis für Luther in seinem Turm-Erlebnis, nennen das die Theologen. Da las er dann diesen Vers aus der Bibel, aus Römer 3, den ich gerade vorgelesen habe. Und da nahm er draus, der Glaube empfängt nur, das haben wir eben schon gehört, er verdient sich nichts. Und das war doch unerhört. So etwas dachte man in der Kirche einfach nicht. Kein Mensch dachte das. Und nun kam Luther und dachte das doch. Aber dass man sich mit seinem Glauben bei Gott verdient machen möchte, das steckt ja jedem von Natur aus in den Knochen. Einer bekommt Krebs und beschwert sich dann bei mir. Ich bin doch immer in die Kirche gegangen. Wieso bekomme ich denn jetzt Krebs? Nur ein Beispiel. Auf zahllose Beispiele anzuwenden. Und als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Stiftskirche, der Schlosskirche zu Wittenberg schlug, da mussten diese Thesen gelesen werden von Leuten, die aus einem ganz anderen Grund zur Schlosskirche kamen. Die riesige Reliquiensammlung des Schlosses war geöffnet und deren andächtige Betrachtung brachte über 1370 Jahre Ablass. 1370 Jahre. Also dafür kann man schon mal ganz schön einen drauf machen und ganz schön sündigen. Und den Besuchern dieser Ausstellung und mit ihnen der ganzen kirchlichen Welt hielt dann Martin Luther die erste seiner Thesen entgegen. Das haben wir eben ausführlich gehört, tut Buße. Im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche, bei der die Frage unserer Rechtfertigung auch auf die Notwendigkeit unserer Werke angesehen wird, Notwendigkeit, da sahen es die Reformatoren als unumgänglich, den Begriff Glauben zu definieren. Sie unterstrichen, dass rettender Glaube aus drei grundlegenden Elementen besteht. Und dazu benutzten sie die lateinischen Begriffe Notitia, Assensus und Fiducia. Notitia bedeutet so viel wie Wissen und Erkenntnis. Assensus hat etwas mit dem Aneignen zu tun, mit der Anerkennung. Und Fiducia ist das Vertrauen, das von Herzen kommt und ich bin bereit, diesen Glauben in mich aufzunehmen. Ich erkläre das etwas näher. Zum rettenden Glauben gehört als erstes die Notitia, das Wissen. Ich muss, wenn ich Christ werden will, irgendetwas wissen. Ich kann nicht einfach so, ohne etwas zu wissen, in den Himmel kommen. Wie soll das gehen? Wenn ich nicht weiß, dass Jesus gelebt hat, dass Jesus gestorben ist, dass er für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel gefahren ist und dass er auch mich in den Himmel holen will, dann fehlt das Entscheidende. Ich muss das vorher gehört haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das weitersagen. Weitersagen. Und das Zweite, das ist der Punkt Zustimmung und Anerkennung, Assensus. Zustimmung bedeutet, etwas zu wissen und dann überzeugt zu sein, dass es wahr ist. Wahr. Also der rettende Glaube geht über das bloße Wissen hinaus und gibt seine Zustimmung in Richtung persönlicher Überzeugung, dass diese Dinge auch wahr sind. Judas wusste das alles von Jesus. Und Judas ging trotzdem verloren. Und der dritte Punkt zum Glauben, der heißt Vertrauen Fiducia. Vertrauen gehört zum aktiven Teil des Glaubens. Vertrauen hat etwas damit zu tun, sich anzuvertrauen. So als würde ich mich mit meinem Gewicht hier auf diesen Sessel setzen und ich vertraue drauf, der hält mich. In meiner Wohnung hat sich neulich ein 2-Meter-Mann, 100 Kilo schwer, auf den Stuhl gestellt und ist damit eingebrochen. Da hielt es nicht. Aber ich vertraue einfach drauf, ich setze mich drauf und er hält. Und er hält. Wenn ich zum Doktor gehe, dann muss ich Vertrauen haben. Wenn ich zum Rechtsanwalt gehe, dann muss ich ihm meinen Fall anvertrauen. Und das Wissen siedelt sich im Kopf ab. Entschuldigung, aber Vertrauen kommt aus dem Herzen, mit dem Herzen glauben. Dazu ein Beispiel. Am 30.06.1859 war Charles Blondin der erste Mann, der auf einem 400 Meter langen Hochseil über die Niagara-Fälle gelaufen ist. 25.000 Leute schauten ihm zu. Er lief ohne Netz und ohne Sicherung. Ein Fehltritt und er wäre tot. Als er sicher auf der kanadischen Seite ankam, tobte die Menge. Einmal trug er seinen Manager auf dem Rücken hinüber. Ein anderes Mal nahm er einen Gaskocher mit und Stuhl setzte sich mitten auf dem Seil nieder und briet sich ein Omelett. Ein andermal schob eine Schubkarre mit 3 Säcken Zement vor sich her. Und als er dann auf der gegenüberliegenden Seite ankam, fragte er die johlende Menge, ob sie ihm zutrauen würde, auch einen Menschen in der Schubkarre hinüberzufahren. Da schrien alle vor Begeisterung. Ja! Und da wandte sich Blondin an einen, der in der ersten Reihe stand und am lautesten schrie und forderte ihn auf. Sir, springen Sie rein in die Schubkarre. Ja, ihr könnt euch den Rest ja schon denken. Ne? Der Mann verschwand und wurde nie wieder gesehen. Ja, das ist eine Sache. Zu glauben, dass ein Mann über ein Hochseil laufen kann, das ist Wissen. Es ist ein Schritt weiter, überzeugt zu sein, dass er seine Ankündigung, einen Menschen hinüberzubringen, wahr machen kann. Das ist Überzeugung. Aber es ist etwas ganz anderes, sich selbst in die Schubkarre zu setzen. Das ist Vertrauen. Und das ist der Unterschied zwischen Wissen, Überzeugung und Vertrauen. Glaube wird erst im Augenblick des persönlichen Vertrauens zum rettenden Glauben und niemals vorher. Niemals vorher. So einfach ist das mit dem Glauben. Man braucht nur eine Schubkarre. Aber wir haben keinen Niagara-Fall vor uns. Und ich gebe zu, das wäre mir auch schwer gefallen, mich da reinzusetzen. Außerdem habe ich Höhenangst. Ja, nun ein Schritt weiter. Es geht beim Glauben nicht um Richtigkeiten, die sich jeder ausdenken kann. Zacharias Ursinus, der Hauptverfasser des Heidelberger Katechismus, beschreibt den wahren Glauben als ein herzliches Vertrauen. Und dieses herzliche Vertrauen fragt nicht nach Paragraphen und Gesetzen. Mein Vertrauen bezieht sich auf Gott selbst. Vertrauen ist eine ganz persönliche Sache. Ich verlasse mich auf Gott, dem ich in herzlichem Vertrauen verbunden bin. Wir wissen aber auch aus persönlicher Erfahrung, dass unser Glaube immer wieder durch Zweifel angefochten sein kann. Und Jesus sagt in den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums, jenen, die seine Himmelfahrt gerade zugucken wollen, etliche zweifelten. Und trotzdem sagte ihnen den Satz vorher, steht das, mir ist gegeben, alle Gewalt, darum geht hin. Aber etliche zweifelten. Die ersten Verantwortungsträger der Kirche, einige zweifelten. Ihr habt vielleicht Zweifel. Vielleicht glaubt ihr nicht richtig. Habt auch nicht den Mut, in diese Karre zu springen, mit der ihr euch dann über die Niagara-Fälle fahren lasst. Aber als Zweifelnde geht ihr immer in die letzte Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hinein. Und Jesus macht keine abwertende Bewertung. Er beauftragt dich zum Dienst, auch die Zweifelnden. Geht hin. Und wenn in uns die Frage entsteht, ob die Bibel oder in jedem Punkt vertrauenswürdig ist, dann ist das nicht zuerst ein Problem Gottes oder der Bibel, sondern etwas, das unser eigenes Herz betrifft. Irgendetwas in uns ist nicht in der Lage, Gott zu vertrauen. Es ist ein Problem meines Denkens. Und es hilft dann nichts, wenn der Teil in mir, der dem Wort Gottes vertrauen will, dem anderen Teil verbieten will, sich zu melden. Das Wort Zweifel beinhaltet das Zahlwort 2 und meint in seiner ursprünglichen Bedeutung trennen, entzweien, geteilten Sinnes sein. Und das Fundament, auf dem der Glaube steht, hat Risse bekommen. Das herzliche Vertrauen ist durch Zweifel angefochten. Und weil der Glaube Ausdruck des Vertrauens ist, ist der Zweifel Ausdruck des angefochtenen Glaubens, nicht des Unglaubens. Nicht des Unglaubens. Auch im angefochtenen Glauben, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß, streckt Gott mir seine Hand entgegen, und wenn mein Vertrauen schwankt, Gott schenkt mir sein Vertrauen. Und wo mein Glaube zweifelt, Gott glaubt an mich. Er lässt mich nicht los. Er stößt mich nicht von seinem Fundament. Glaube steht trotz allen Zweifels und aller Anfechtung auf dem Fundament des Stärkeren, auf Jesus Christus. Sola fide, allein aus Glauben. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Was bringt der Glaube? Eleutherios. Ich glaube kaum, dass das jemand weiß, was das bedeutet. Also Luther hieß eigentlich Luder. So hieß er in jungen Jahren als Kind. Dann als junger Mann nannte er sich Eleutherius, der Befreite. Und dann Luther mit TH, das klang damals etwas moderner, das war er so ab ungefähr 35 Jahren. Was bringt dieser Glaube? Und ich nehme einfach dieses Wort Eleutherius, mir gefiel das so gut, als der Befreite. Luther kommt durch den Glauben dahin, dass er befreit ist. Und ich erzähle einfach ein paar Geschichten, wie ich sie erlebt habe im Laufe meiner Fernspraxis, und nehme sie als Beispiel dafür, was der Glaube bringt. Was der Glaube bringt. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir alle unsere Geschichten zusammentragen würden, wir hätten hier einen riesigen Berg von positiven Erlebnissen mit Jesus Christus. Hoffe ich zumindest. Da hatten wir eine Frau bei uns in der Gemeinde, Rose Warmer. Das war eine Ungarin, eine Jüdin. Und sie war ein Medium. Richtiges, spiritistisches Medium. Sie verdiente viel Geld, aber das kassierten andere ab. Und musste immer mit der jenseitigen Welt in Berührung treten und dann irgendetwas rüberbringen und dann übersetzen. Und dann kam die zum Glauben, nach vielen Kämpfen kam sie auch von diesen ganzen Mächten frei und wurde davon los und wurde Christ. Richtig überzeugter Christ. Als dann ihre jüdischen Mitgenossen abtransportiert wurden nach Auschwitz, da ist sie freiwillig mitgefahren, wo sie sagte, ich muss doch meinen Leuten von Jesus erzählen. Ich muss es doch weiter sagen. Überlegt mal, nach Auschwitz. Und dann ist sie mitgefahren und hat das alles überstanden, Todesmärsche gehabt und gemacht, mitgemacht alles, auch überstanden, mehr schlecht als recht, wie ihr euch leicht vorstellen könnt, und kam dann irgendwann mal sehr viel später bei uns in die Gemeinde und hielt dort einen offenen Abend. Und im Gespräch mit mir erzählte sie dann, sag es bitte weiter, allen Leuten, wo du kannst, sag es weiter. Der Teufel ist ein großer Verwandlungskünstler. Er kann sich jedes Gewand anziehen, das er will. Er kommt auch als Engel des Lichts, wenn er will. Aber glaubt ihm nie, glaubt ihm nie. Da haben wir uns wunderschön unterhalten. Es war ein Geschenk, diese Frau kennengelernt zu haben. Sie war frei von okkulter Bindung. Und mit der okkulten Bindung wäre sie kaputt gegangen. Frei von Schuld. Da ist eine Lehrerin bei uns in die Gemeinde gekommen. Und diese Lehrerin hatte mit irgendjemandem zusammen geschlafen. Und das Kind hatte sie dann abtreiben lassen. Sie hatte null Ahnung. Null Ahnung von irgendetwas, von christlichem Glauben oder was auch immer, null. So, und dann war sie bei diesem Arzt und jenem Arzt und noch einem anderen Arzt und nichts half und keine Tabletten. Sie wurde krankgeschrieben, nochmal krankgeschrieben, und dann zum Schluss landete sie in einer Reha in Schleswig-Holstein. Und dann hatte sie nachts irgendwann einen Traum. Dann träumte sie, da war eine helle Gestalt und die sagte zu ihr, such dir hier Christen, hier gibt es einige Christen, die werden mit dir beten und dann wird es besser. Sie wacht morgens auf und denkt, was mache ich mit diesem Traum? Sie hat ihn dann befolgt, hat die Christen gesucht und gefunden. Und dann haben die mit ihr gebetet. Und dann haben die ihr auch das entscheidende Wort gesagt, nämlich dieses Wort, dass du mit dem Mann geschlafen hast, die Abtreibung, das war Sünde. Und dann haben sie ihr, nachdem sie das bekannt hat als Schuld, die Sünden vergeben und von dem Tag an war sie gesund. Unglaublich. Unglaublich, was Vergebung kann. Sie hielt dann bei uns mal in der Gemeinde eine Predigt, kann ich sagen, das war zu kurz, sie gab ein Zeugnis und es hat mich so ergriffen, da saßen die ganze letzte Reihe voll mit ihren Schülern. Die wollten alle hören, was mit ihrer Lehren passiert ist und gewesen ist. Also, der Glaube bringt Befreiung von Schuld. Und mancher quält sich rum mit seiner Schuld und bräuchte es gar nicht mehr, wenn er da mal nur mit zu Jesus gehen würde. Wenn nicht zu Jesus, wenn er das nicht kann, dann zu einem Pastor oder einem Seelsorger, der das mit ihm kann und dann mit ihm betet. Ich bin in jungen Jahren einmal extra nach Göteborg in Schweden gefahren, um mal so richtig zu beichten. Da war ich dabei dem Bischof Bogiertz, den Andreas eben schon erwähnt hatte, und dann kniet er sich mit mir hin, nachdem ich alles schon so gesagt hatte, und dann fängt er an: Herr, hier kommen wir armen Sünder zu dir. Ich dachte, ich bin doch hier derjenige, ich bin doch der was beichten wollte. Und jetzt kniet er sich mit mir hin und bekennt seine Schuld vor Gott. Das war grandios. So ist das, wenn man Beichte hat und es wahrnimmt. Es ist befreiend, richtig befreiend. Ja, ich gucke mal gerade auf die Uhr. Frei von der Sucht. Die Geschichte muss ich auch unbedingt erzählen. Wir feierten da bei uns in der Gemeinde jeden Sonntagabend mal und da hatten wir auch mal wieder eine Abendmahlsfeier. Da kamen ja auch mal viele Leute auch zum Abendmahl. Und dann geht auf einmal bei der Austeilung des Abendmahls hinten die Tür auf und dann kam einer herein, Alvin hieß der. Und dann kam Alvin, ich dachte, der sieht aus wie ein Penner. Der riecht wie ein Penner, das roch er tatsächlich. Der hat die ganze Nacht durchgesoffen. Und dann kam der auch nach vorne zum Abendmahl. Und da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt mit dem? Das habe ich an der Uni nicht gelernt, hat mir kein Mensch beigebracht, was man in solchen Situationen zu tun hat. Ich habe ihm dann das Abendmahl gegeben und dann erzählte er später, das war der Anfang seiner Befreiung von der Sucht. Denn in dem Augenblick, als er Brot und Wein zu sich nahm, dadurch zuckte es ihn bis in die Fußnägel hinein. Und da wurde es ihm ganz, ganz anders. Und dann fing ein Kampf an, der sich gewaschen hatte. Seine Frau hatte sich längst von ihm getrennt, wegen seiner Sucht. Die gewann er dann wieder. Er wurde ein absolut neuer Mensch. Man kannte ihn kaum wieder, wenn man ihn dann sah. Er sah ganz anders aus, richtig frei, ohne Stoff und ohne Sucht. Er ist dann später in Krilling gewesen, hat da gearbeitet. Und immer wenn ich da ankam, bin ich auf ihn los und habe gesagt: Alvin. Dann sind wir uns in die Arme gefallen und er hat sich gefreut und ich habe mich gefreut. Es war einfach eine ganz, ganz tolle Sache, ihn dort so zu sehen. Er ist jetzt beim Herrn und ich freue mich, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich sicherlich gleich zu ihm hinlaufen und sagen: Alvin. Und dann fallen wir uns da in die Arme. Als Königsberg eingenommen wurde von den Russen, da wusste ja jeder, was da passieren würde, wie es weitergehen würde. Und dann fuhren auf den Straßen Händler rum mit Zyankali. Zyankali, ein Gift, ein Todesmittel. Die verkauften angesichts des Todes Todesmittel, damit jeder sich selbst umbringen konnte und sich nicht den Russen ausliefern musste. Mir ist das ein Bild geworden für viele der Dinge, die wir hier heute so tun, die für uns so selbstverständlich sind und die doch im Grunde nur Gift sind für uns. Was wird uns hier nicht alles untergejubelt und was wird uns hier nicht alles verkauft? Es ist Todesmittel. Ein Drogendealer hatte ich in der Gemeinde. Ein Drogendealer, der hatte 3 Jahre bekommen, das ist schon eine ganze Menge. Und der hatte davon wenig abgesessen und kriegte dann von dem Pastor in der JVA aus Lipshausen dann die Ansage, er sollte doch mal in die Epiphanias-Gemeinde fahren, war ein kleines Stück zu fahren und dann fuhr er dahin und kam zum Glauben an Jesus Christus, brauchte keine Drogen mehr selbst zu nehmen. Er hat nie wieder mit Drogen gehandelt. Im Gegenteil, er ist ein Pastor geworden. Erst Vikar bei mir und dann Pastor. Es ist wunderbar, was Jesus tut und was er kann. Wozu er uns den Glauben schenkt. Und den schenkt er uns doch einfach, diesen herrlichen Glauben. Ich brauche nur zu glauben an Jesus. Und ich darf gemacht haben, was ich will. Er nimmt es mir ab. Er, Jesus. Und deshalb sagt Luther, du musst den Boden küssen, auf dem die Vergebung gepredigt wird. Du musst den Boden küssen, auf dem die Vergebung gepredigt wird. Ja, so ist das mit Jesus und mit dem Glauben. Und so ist das, wenn wir ihn, den lebendigen Jesus Christus, in unser Leben lassen. Dann tauscht er den Dreck meines Lebens mit seiner Reinheit, meine Unvollkommenheit mit seiner Vollkommenheit. Dann tauscht er das alles weg und gibt es weg und nimmt es weg. Gott sei Dank. Warum willst du dich noch hängen lassen? Wir haben einen wunderbaren Herrn. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ich hier auf der Kanzel stehe, gucke ich aufs Gegenüber. Das Gegenüber ist ein Kreuz, fest in der Wand angebracht. Das, hier ist das, hier, nicht hier vorne in diesem Fall. Und das extra für den Pastoren dort angebracht, damit er nicht vergisst, wovon er eigentlich redet, wovon er eigentlich predigt. Er predigt von dem gekreuzigten Jesus. Gott sei Dank, dass wir durch ihn so heil werden dürfen. Dazu erzähle ich noch eine Geschichte. Ich weiß, wir sind hier noch unter uns und wir werden alle sterben. Der eine früher, der andere später. Sterben ist nicht angenehm, aber Jesus hilft uns dadurch. Und das schwarze Köfferchen in meiner Hand wog schwer, viel schwerer als es eigentlich war. Das Abendmahlsköfferchen mit den Gerätschaften für das Krankenabendmahl wurde von mir in ein Krankenhaus getragen und ich ging mit einem jugendlichen Mitarbeiter zu einem sterbenden 17-Jährigen. Er war ein junger Christ, ein treues Mitglied unserer Jugendgruppe. Krebs. Wir erreichten sein Krankenzimmer und die Stationsschwester kam uns entgegen und sagte, da brauchen Sie nicht mehr rein, der liegt im Koma. Das hat mir an der Uni auch keiner beigebracht, was man eigentlich mit den Leuten macht, die im Koma liegen. Wir gingen dann trotzdem hinein. Ich baute das Abendmahlsgeschirr auf, zündete die Kerzen an, schenkte etwas Wein in den kleinen Kelch, legte die Oblaten auf die kleine Patene, den kleinen Teller und plötzlich schlug der Junge die Augen auf und sagte, ey Pastor, echt gut. Der war voll bei Bewusstsein wieder. Und dann unterhielten wir uns ganz kurz und beteten zusammen. Und ich werde nie dieses Gebet vergessen, das er da gesprochen hat. Er sprach, Herr Jesus, ich weiß nicht, warum es mir so geht. Ich würde auch gerne noch leben. Und wenn du mich zu dir holen willst, dann will ich auch gerne kommen. Dann sprach ich die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Wir feierten das heilige Abendmahl. Kurz darauf schloss er die Augen und machte sie nie wieder auf. Das ist mir nahegegangen. Das hat sich mir eingebrannt. Mir und meinem Begleiter. Dieses, was Jesus da nochmal getan hat. Und ich weiß, Jesus wird nicht mit jedem von uns so etwas Grandioses, Aufmerksamkeit Erregendes tun. Aber doch, die kleinen Dinge wird er tun. Und dies und jenes wird er tun. Also, er will mit uns etwas tun. Jetzt hole ich noch einen letzten Punkt raus. Der gehört eigentlich auch zu den Solas und Solus. Und der heißt Solus Amor. Der kommt in der Reformationsgeschichte nicht vor. Ich beruhige euch, ihr braucht euch nur diese vier zu merken. Also Solus Amor kommt nicht vor. Den habe ich jetzt erfunden. Merkt mir aber, original. Solus Amor heißt allein die Liebe. Das ist es doch, was hinter allem steckt. Das ist jetzt ein ganz, ganz kurzer Punkt. Müsst ihr gut aufpassen, ne? Ganz, ganz kurz. Solus Amor, allein die Liebe. Gottes Liebe, die steckt hinter seinem Wort. Die steckt hinter der Gnade. Die steckt hinter Christus. Und die steckt natürlich auch hinter dem Glauben, den er uns schenken will, den wir uns nicht verdienen können, aber den er uns schenken will. Solus amor. Und deshalb zitiere ich ganz zum Schluss noch einmal Luther, was mein Glaube sein soll. Und da sagt er, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein, sagt Martin Luther. Amen.